Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den 3. Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den 3. Teil des Themas. Der Antichrist kommt.
Und der Herr beurteilt die Gemeinden, wo sie stehen. Und ermahnt sie und ermutigt sie. Und dann ab Kapitel 4, Vers 1 geht Johannes durch Entrückung in den Himmel. Er sieht den Thron Gottes und den Herrn Jesus, das Lamm Gottes im Himmel. Und er nimmt das Buch mit den 7 Siegeln und öffnet ein Siegel um das andere. Und dieses Buch mit den 7 Siegeln ist ganz einfach erklärt. Das Buch von Gottes Plan der Gerichte über diese Welt. Und es ist so aufgebaut in der Offenbarung, es sind 7 Siegel. Jedes Mal, wenn ein Siegel geöffnet wird, geschieht etwas. Außer bei 7, da geschieht zuerst nichts. Aber dann kommen 7 Engel, die blasen in die Posaunen. Und mit jedem Blasen der Posaunen kommt wieder ein mächtiges Gericht über die Welt. Außer bei dem 7. Aber später kommen die 7 Engel mit den 7 Zornesschalen. Und die kippen sie und jedes Mal kommt ein mächtiger Schlag auf die Erde. Und dann kommt Jesus Christus wieder. Und jetzt ist klar, die 7 Siegel zeigen die ganze Gerichtszeit. Aber das 7. Siegel besteht inhaltlich aus 7 Posaunengerichten. Und die 7. Posaune besteht inhaltlich aus 7 Schalengerichten. Und jetzt noch etwas Wichtiges. Die ersten 6 Siegel, die werden stattfinden nach der Entrückung der Gemeinde. Die Gemeinde wird so wie Johannes nach den 7 Gemeinden wird entrückt in den Himmel und dann kommen diese Gerichte. Eins nach dem anderen. Und jetzt schauen wir uns mal an, Offenbarung 6, das erste Siegelgericht. Und ich sah, als das Lamm eins von den 7 Siegeln öffnete. Und ich hörte eins von den 4 lebendigen Wesen wie eine Donnerstimme sagen, komm und sieh. Und ich sah, und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen und eine Krone wurde ihm gegeben. Und er zog aus, siegend, damit er siegte. Was bedeutet dieses erste Gericht? Nun, Krone heißt auf Lateinisch Corona. Das ist Corona! Ja, so wird mit der Bibel umgegangen. Aber das geht gar nicht. Ja, man könnte ja auch sagen Covid. Man muss ja gar nicht Corona sagen. Nun, dieser Reiter auf dem weißen Pferd ist ein Kriegsmann und er ist gekrönt. Und jetzt schauen wir mal, in Offenbarung 19, Vers 11 wird beschrieben, wie nach den Siegeln, Posaunen und Schalen der Jesus aus dem Himmel kommt, als Richter der Welt. 19,11. Und ich sah den Himmel geöffnet und sehe ein weißes Pferd und der darauf saß, genannt treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Kriegsheere, die in dem Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden angetan mit feiner Leinwand, weiß und rein. Nun, das ist der Herr Jesus auf dem weißen Pferd. Er ist ein Kriegsmann. Er führt Krieg in Gerechtigkeit. Und er ist gekrönt. Und zwar nicht mit einem Diadem, wie das normal war im Altertum, mit vielen Diademen. Ja, aber das ist doch unglaublich, diese Ähnlichkeit. Woher kommt die? Ja, die kommt dadurch, dass in dem ersten Gericht der Antichrist den wahren Christus imitiert. Und damit haben wir genau die Verbindung zu 2. Thessalonicher 2. Deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns als Gericht. Nicht einfach, weil Gott gewisse Menschen nicht möchte, sondern weil sie das Evangelium, die Wahrheit abgelehnt haben, kommt die Verführung. Das ist das erste Siegelgericht. Und dann das zweite Siegelgericht ist ein Reiter mit einem großen Schwert und die Menschen werden abgeschlachtet. Da gibt es massives Blutvergießen. Krieg. Und dann das dritte Siegel, da gibt es schreckliche Teuerung. Und zwar so, ich habe das umgerechnet, ein Königsweizen für einen Denar, wenn man das umrechnet in die heutige Währung, das bedeutet so ungefähr ein Kilogramm Weizenmehl, so 180 Schweizer Franken. Also wenn man bei Aldi das Kilo Weizenmehl holt für 180 Franken, dann geht es uns nicht mehr gut, oder? Das ist diese schreckliche Teuerung, die da kommen wird und dieses ganze Wirtschaftssystem in die Krise stürzen wird. Also, was ist denn unser Geld noch wert? Ein Kilo für 180 Franken. Und dann das vierte Siegel, da kommt der Tod auf dem Pferd. Dann heißt es weiter, ihm wurde Gewalt gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert, mit Hunger, mit Tod und durch die wilden Tiere der Erde. Oh, das sind ja genau diese vier Plagen, die wir vielleicht kennen aus Hesekiel 14. Dort sagt Gott, wenn ein Land gegen mich sündigt, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie Gott handelt. Es kann sein, er sendet das Schwert. Es kommt zu Krieg. Oder Hungersnot. Oder wilde Tiere. Oder Tod. Was ist das Tod? Nun, das Wort Thanatos wird im Griechischen benutzt als Übersetzung für das hebräische Wort in 2. Mose 9, Vers 3, Dever, in der Septuaginta. Dever heißt Seuche. Eine Seuche wird auf Griechisch übersetzt mit Thanatos. Unter anderem, ja, es gibt auch andere Wörter. Aber das ist das typische Septuaginta-Wort für das eben Seuche bedeutet. Also, Corona ist nicht gemeint mit dem ersten Siegel. Das Thema Seuchen kommt in diesem Siegel, im vierten Siegel. Und zwar der vierte Teil der Erde wird getötet. Und das sind nach dem heutigen Stand 8 Milliarden, der vierte Teil 2 Milliarden. Aber das ist noch etwas anderes als Corona, ja? Also das war dann wirklich nur ein kleiner Vorbote. Es wird noch viel schlimmer kommen. Aber das ist dann nach der Entrückung. Und jetzt sieht man aber auch, wie man eben die Bibel nicht lesen darf. Krone, lateinisch Corona, folglich, das ist der Virus. So macht man die Auslegung der Prophetie der Bibel lächerlich in den Augen vieler Menschen. Und das ist auch ein Ziel des Feindes. Es wird so viel Schrott erzählt auf dem Internet über Prophetie. Aber das macht letztlich das Wort Gottes lächerlich. Und darum müssen wir uns ganz klar distanzieren von solchen unnüchternen Auslegungen, aber das Wort eben genau studieren. Aber jetzt habe ich noch eine Frage. Also nach der Entrückung kommen ganz massiv Seuchen. Ja, wir hatten doch jetzt eine Seuche. Ja, und in meinem Buch leben wir heute in der Endzeit, 180 erfüllte Prophezeiungen. Da zeige ich, dass der Herr Jesus in Matthäus 24 unter anderem auch die Seuchen als Endzeitzeichen erwähnt. Und ich zeige eine ganze Kette von furchtbaren Seuchen seit der Zeit, als die Juden begannen zurückzukehren, bis heute. Und ein davon war natürlich auch die spanische Grippe mit 50 bis 100 Millionen Toten nach dem Ersten Weltkrieg. Ja, und der Jesus sagt in Matthäus 24, diese Zeichen sind Wehen. 24,8. Alles dieses aber ist der Anfang der Wehen. Und nun, Wehen, die sind schmerzhaft. Aber die kommen nicht einmal und dann ist das Baby da. So geht das nicht. Sondern die kommen, so ansatzweise, ja, und dann wiederholen sie sich und in der Tendenz werden sie intensiver. Also ich erzähle, wie wenn ich das schon 6-mal erlebt hätte. Aber ich habe ja mitgelitten. Und mitgekämpft. Also das ist mir schon eingefahren. Also durch das Leben, Kinder erziehen und Kinder bekommen, da lernt man so viele Dinge. Und dann werden eben solche Ausdrücke, das ist der Anfang der Wehen. Das wird dann richtig klar. Und dann diese Eskalation am Schluss, dann die Presswehen. Oh, das war, ja. Und dann die große Freude. Die große Freude, ein Mensch kommt in die Welt. Und das ist genau der Punkt, in Matthäus 24 sagt der Herr Jesus, und dann, nach der großen Drangsal, wird der Sohn des Menschen kommen auf den Wolken des Himmels. Und das ist ja die Freude von den Erlösten, nach den Schmerzen. Aber jetzt, der langen Rede kurzer Sinn. Wehen wiederholen sich zyklisch. Und in der Tendenz werden sie stärker. Und darum, ganz vieles, was wir da in den ersten Siegeln finden, das hatten wir schon. Natürlich. Und massiv. Wir hatten zum Beispiel zwei Weltkriege. Der erste und der zweite. Nicht der 27. und der 28. Dieses Phänomen gibt es erst, seit die Juden begonnen haben, zurückzukehren. Ein Weltkrieg, ein Massenkrieg. Ja, und das sind furchtbare Wehen gewesen. Und drum, natürlich erleben wir bereits die Wehen, aber noch nicht diese Wehen am Schluss, die dann in die Presswehen führen. Wir stehen vor den Siegelgerichten. Das ist ganz wichtig. Also ständig hört man jetzt, ja, wir sind schon bei den Siegeln drin und das läuft jetzt schon. Nein, es läuft nicht jetzt schon. Aber wir sind bereits in der Endzeit. Und das kommt erst nachher und es wird eben auch mit den Seuchen noch viel schlimmer kommen. Das ist klar. Und jetzt gehen wir weiter zu Offenbarung 13, 11 bis 18. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde heraufsteigen. Und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm. Und es redete wie ein Drache. Und die ganze Gewalt des ersten Tieres übt es vor ihm aus. Und es bewirkt, dass die Erde und die, die auf ihr wohnen, das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Ja, jetzt habe ich bei Vers 11 begonnen. Aus pädagogischen Gründen. Aber jetzt werden wir gleich zurückverwiesen, ja, aber da gibt es noch ein anderes Tier. Und das ist das Tier aus dem Meer, 13 Vers 1. Und ich sah aus dem Meer ein Tier heraufsteigen, das 10 Hörner und 7 Köpfe hatte. Und auf seinen Hörnern 10 Diademe. Und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Leoparden und seine Füße waren wie die eines Bären und sein Maul war wie das Maul eines Löwen. Und der Drache gab ihm seine Macht und seinen Thron und große Gewalt. Also wir haben hier zwei Tiere. Das Tier aus dem Meer, Vers 1, und das Tier aus der Erde, Vers 11. Und jetzt werden wir gleich sehen, das Tier aus dem Meer, das ist der kommende Diktator über Europa bzw. den Westen. Und das Tier aus der Erde, das ist der Antichrist, König in Israel. Falscher Prophet, falscher Messias. Aber in diesem Kapitel werden die vorgestellt als Freunde. Die arbeiten voll, Hand in Hand. Mit anderen Worten, das Tier aus dem Meer, das ist der Gott der Festungen. Aber wir sehen, das zweite Tier, das sieht aus wie ein Lamm. In der Offenbarung wird der Herr Jesus 27 Mal genannt, das Lamm. Und jetzt einmal hier steht, gleich einem Lamm. Also er imitiert Jesus Christus als Lamm Gottes. Johannes der Täufer hat den Herrn Jesus als Prophet eingeführt in Israel und hat gesagt, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Das ist der, von dem Jesaja in Kapitel 53 geschrieben hat. Er wird für unsere Sünden sterben. Und jetzt sehen wir, das Tier aus der Erde, das gleicht einem Lamm. Und jetzt wird klar, das ist der Antichrist, der anstatt Christus. Warum betone ich das so? Weil in ganz vielen Prophetiebüchern und auch solchen, die gut sind, wird gesagt, das Tier aus dem Meer ist der Antichrist. Und das stimmt einfach nicht. Es ist falsch. Aber es ist verständlich, denn der Begriff Antichrist kommt ja nur in 1. und 2. Johannes vor und nie in der Offenbarung. Und jetzt geht es darum, auf welche Person muss man diesen Begriff aus 1. Johannes 2 anwenden? Auf das erste oder auf das zweite Tier? Und da haben sich manche geirrt und haben gesagt, ja, das erste Tier. Nein! Das erste Tier kommt aus dem Meer. Und das Meer ist in der Bibel immer wieder ein Bild der unruhigen Völkermassen. Man lese Jesaja 17, 13 bis 14. Ist mir gerade bedient. Ist gerade klar, das Bild wird erklärt. Die Völker. Also das wird ein Nicht-Jude sein. Und der Antichrist ein Jude. Ja, wobei ich sagen muss, der Begriff Jude wird ja gebraucht für solche aus dem Stamm Juda, Stamm Levi, Stamm Benjamin und auch aus den anderen Stämmen. Im Neuen Testament wird Jude umfassend gebraucht für Israelit. Wir werden nämlich noch sehen, der Antichrist wird aus der Linie des Stammes Dan kommen. Das ist nur ein Detail. Aber ich kann auch schon sagen, in Israel sind alle Stämme vertreten unter dem, was man Juden nennt. Und zwar, weil eben zur Zeit des Herrn Jesus gab es nicht nur den Stamm Juda, Levi und Benjamin im Land, sondern alle 12 Stämme. Das kann man ganz klar beweisen, dass die vorhanden waren. Und darum sagt auch Paulus in Apostelgeschichte 27, unser 12-stämmiges Volk dient Gott Tag und Nacht. Und Jakobus schreibt seinen Brief an die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Also, waren da. Und die sind zerstreut worden und jetzt kommen sie zurück. Und der Antichrist kommt also aus der Linie von Dan, wie wir noch sehen werden. Aber wir sehen, das ist ein durch und durch teuflischer Mann. Denn er redet wie ein Drache. In Kapitel 12 wird der Teufel beschrieben als feuerroter Drache. Offenbarung 12. Vers 3. Und es erschien ein anderes Zeichen in dem Himmel. Und siehe, ein großer feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Und auf seinen Köpfen 7 Diademe. Und dann Vers 9. Und es wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, welcher Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt. Geworfen wurde er auf die Erde. Sieht man? Dieser Drache, das ist der Verführer der ganzen Welt. Und nicht erst in der Zukunft, schon jetzt. Also eigentlich haben wir hier drei Tiere. Der rote Drache, Kapitel 12, das Tier aus dem Meer und das Tier aus der Erde. Und aus der Erde ist eben im Kontrast zu aus dem Meer, weil der nicht aus den Völkern der Welt kommt, sondern aus dem Volk Israel. Darum aus der Erde, im Kontrast. Und jetzt gehen wir weiter mit dem Antichristen. In 12, 12. Die ganze Gewalt des ersten Tieres übt es vor ihm aus. Und es bewirkt, dass die Erde und die auf ihr wohnen das erste Tier anbeten. dessen Todeswunde geheilt wurde. Jetzt wird klar, der Antichrist, obwohl Herrscher in Israel, wird der Propagandaminister sein von dem kommenden Diktator des Westens. Und er wird also eine Art Goebbels sein. Noch dazu, Goebbels war der Propagandaminister von Hitler. Der Antichrist wird der Propagandaminister sein von dem Tier aus dem Meer und wird wirken, dass die Menschen das Tier anbeten. Das ist der Gott der Festungen. Und dann Vers 13. Und es tut große Zeichen, sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabkommen lässt vor den Menschen. Und es verführt die, die auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben wurden. Indem es die, die auf der Erde wohnen, auffordert, ein Bild dem Tier zu machen, das die Wunder des Schwertes hat und wieder lebendig wurde. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, damit das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Da haben wir wieder die Parallele zu 2. Thessalonicher 2, Zeichen und Wunder. Das ist der Antichrist. Das ist der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Das ist der König aus Daniel 11. Jetzt können wir schön das Puzzle vervollständigen. So geht's auf. Und alles andere gibt ein Durcheinander. Und jetzt werden zwei Wunderzeichen beschrieben. Feuer vom Himmel und ein Bild, das sprechen kann. Und das ist fatal. Ich war im Alten Testament, wir kennen die Geschichte von Elia. 1. Könige 18. Und da ging es um den Gottesbeweis. Die Baalspriester mussten Baal anrufen, dass er Feuer vom Himmel schickt, um ihr Opfer zu entzünden. Und die haben sich wirklich in Ekstase gebracht, die haben sich geschnitten, ja. Also das war nicht Anorexie, aber das war, ja, interessant, dieses Ritual. Sich schneiden, bis es blutet, um diesen Gott zu zwingen. Aber da war keine Antwort. Und Baal, muss man wissen, war der kananitische Blitz- und Regengott. Also der hätte ja, wenn er ein Gott gewesen wäre, doch wirklich einen Blitz schicken können. Feuer vom Himmel ist ein Blitz. Kommt ja nicht. Und in dieser Zeit war der Himmel verschlossen, auf das prophetische Wort von Elia hin. Ja, aber ein Regengott muss doch Regen bringen. Nein, kommt ja nicht. Wenn der Herr sagt, kein Regen, gibt es keinen Regen. Also, und dann hat Elia ganz schlicht gebetet und dann kam Feuer vom Himmel. Und die Menschen aus den 10 Stämmen sagten, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Ha Elohim, eigentlich der Gott, der wahre Gott. Und das war der Beweis für den wahren Gott. Feuer vom Himmel. Und der Antichrist wird genau das tun. Der wird Feuer vom Himmel herabkommen lassen und dann wird man sagen, das war schon immer in der Bibel der Beweis für den wahren Gott. Der Mann ist von Gott. Ja, aber der bringt ja ganz andere Gesetze. Der wirft ja alles über den Haufen. Ja, natürlich. Aber wir haben doch immer gelernt, dass wenn der Messias kommt, bringt er neue Gesetze. Das wusste man im Judentum. Wenn der neue Bund kommt, werden neue Gebote kommen. Ja, aber nicht Gebote, wo plötzlich Sünde erlaubt ist. Ja? Die Gebote im Neuen Testament, die erlauben nicht plötzlich Sünde. Ja, aber so wird die Verführung gehen. Der ist von Gott. Und Götzenbilder, die haben oft einen Mund. Aber ich habe so viele Bilder gesehen. Und keiner hat geredet. Ich meine, was ich gesehen habe in Indien, in Thailand, in Kambodscha, die waren immer stumm. Aber der wird ein Bild machen, das sprechen kann. Im Psalm 115 wird ganz klar gesagt, die Götter der Heiden haben einen Mund und er kann nicht sprechen. Sie haben Augen und sie können nicht sehen. Und der Antichrist wird sagen, ja, Götzendienst ist etwas ganz Falsches. Aber das ist kein Götzenbild. Götzen, die können nicht sprechen. Aber mein Bild ist lebendig. Und darum darf man das anbeten. Und die Massen auch in Israel werden reinfallen. Und so verführt werden. Aber auch die Massen im Westen. Das sind zwei Beispiele. Und jetzt noch etwas. In Offenbarung 13, Vers 15 haben wir gesehen, also das Tier bewirkt oder verlangt, dass alle getötet werden, die dieses Bild nicht anbeten. Alle müssen das Bild anbeten. Vers 16, und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen, und die Reichen und die Armen. Also die Milliardäre, genauso wie die, die eigentlich fast nichts haben. Oder gar nichts. Und die Freien und die Knechte, dass sie ein Mahlzeichen annehmen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, der das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit, wer Verständnis hat, berechnet die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl und seine Zahl ist 666. Ein völlig neues Zahlungssystem. Man kann also nicht mehr mit Bargeld bezahlen und das wollen die Banken ja immer mehr anstreben. Mindestens die Großen. Bargeld weg und dann kann man alle Geldflüsse auch genau kontrollieren. Und wir sind also voll auf dem Weg und die Digitalisierung der vergangenen Jahrzehnte brauchte es, um das zu erreichen. Aber das war in der Bibel geschrieben, vor bald 2000 Jahren. Das ist einfach fantastisch. Ein Zeichen da auf der rechten Hand und damit kann man bezahlen. Das ist auch besser als, wie man sagen, als eine Karte. Eine Karte kann man verlieren. Und da, man muss schon ein bisschen brutal zu und her gehen, ja? Also, und die ganze Technologie ist entwickelt. Es gibt verschiedene Wege, also ich sage jetzt nicht, das ist so mit Chip unter die Haut oder das ist mit unsichtbarer Tätowierung. Es gibt alle Möglichkeiten. Also der Antichrist kann auswählen und auch noch ein neues System dazu bringen. Aber was klar ist, man kann nur noch kaufen, verkaufen mit diesem Zeichen. Und wer dieses Zeichen eben annimmt, unterwirft sich der göttlichen Verehrung des kommenden Diktators. Und nach der Entrückung wird es ja wieder Gläubige geben aus Israel. Der Überrest Israels wird sich bekehren. Zuerst die 144.000, das Offenbarung 7. Und dann sogar ein Drittel im Land. Sacharja 13, Vers 8. Und aus allen Völkern wird eine unzählbare Schar in dieser Zeit zum Glauben kommen. Offenbarung 7. Und die können da nicht mitmachen. Dann ist man echt ruiniert. Was macht man? Bargeld nützt nichts. Und man kann nur bezahlen mit diesem System. Ja, dann kann man nur noch beten. Ja, der Herr Jesus hat seinen Jüngern, als sie den Heiligen Geist noch nicht hatten, erklärt, wie man beten kann. Zum Beispiel, unser Vater, der du bist in den Himmel. Geheiligt werde dein Name. Und dann ein bisschen weiter. Unser tägliches Brot gib uns heute. Also, dann bedeutet es etwas. Wenn man nicht schon für 3 Monate alles schon im Tiefkühler hat. Unser tägliches Brot gib uns heute. Aber der Herr wird in seiner Treue die Gläubigen auch durch diese Zeit hindurch führen. Und für die Gemeinde gilt, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Wir können sagen, warum müssen die durch und wir nicht? Das ist Gottes Entscheidung. Er hat das so gewollt. Aber dann sollten wir umso treuer sein in dieser Zeit, noch bevor diese Katastrophe kommen wird. Und wir sehen, man muss also bei diesem Mahlzeichen den Namen, also die Buchstaben des Namens des Diktators auf der Hand haben oder die Zahl seines Namens. Das heißt also, der Eigenname, wenn man die Quersumme errechnet, wird ergeben 666. Ja? Also wenn jetzt heißen würde auf Hebräisch Wawawaw, aber das ist kein Name. Dann wäre das Quersumme 18, nicht 666. Aber ich kenne 2 Namen im Alten Testament, die ergeben genau 666. Ja? Also es passt nicht nur auf einen Namen. Aber hier steht, hier ist die Weisheit. Wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl und seine Zahl ist 666. Also, für die Zeit dann, wenn der Diktator da ist, muss man seinen Namen nehmen, Quersumme rechnen, 666. Das ist einfach ein Hinweis, um ihn dann zu identifizieren, frühzeitig. Aber das ist nicht der einzige. Alle anderen Punkte müssen auch dazu passen. Ja? Und das Interessante ist, gerade im Vers danach sieht Johannes eine ganz andere Szene. Er sieht das Lamm Gottes und die 144.000 auf dem Berg Zion und die haben seinen Namen auf der Stirn. Seinen Namen. Den Namen des Lammes. Es wird nicht gesagt, was ist der Name des Lammes? Aber wir wissen das. Jesus. Und was ist die Quersumme von Jesus? 888. Merkt man. Aber da muss man zuerst auf die Idee kommen. Aber wirklich, ein Vers nach dem 666 kommt der Name des Lammes auf der Stirn. Ja? Ja, hier, hinter diesem Knochen da vorne, ist ja bekanntlich der Frontallappen. Und der Frontallappen ist der Ort, wo Organisation weiter, Gedächtnis, Planung und so weiter lokalisiert ist. Also, den Namen des Lammes auf der Stirn bedeutet, 2. Timotheus 2, Vers 8, halte im Gedächtnis, Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids. Ja, was beschäftigt uns? Hier oben, das ist jetzt eine praktische Anwendung für uns heute, ja? Wir sind noch nicht in dieser Zeit, aber praktische Anwendung. Was beschäftigt uns? Ich habe einen Mann gekannt, wenn der nach der Arbeit nach Hause kam, ging auf den PC und schaute, wie hoch sind die Fonds. Das Geld, ja, da geht es auch um Geld. Ja, man kann nur bezahlen, ja? Und die rechte Hand ist ja der Inbegriff für unser Handeln. Ja, was prägt unser Handeln? Geld, Geld, Geld. Wir haben heute Morgen studiert, Hebräer 13, euer Wandel sei ohne Geldliebe. Ja, also wir müssen uns auch heute fragen, jetzt in der praktischen Anwendung, ist unsere rechte Hand geprägt von dem Geldraffen? Unser Denken und Planen, ist es geprägt von Geld oder geht es um das Lamm Gottes? Ja, also das hat schon eine Bedeutung, warum dieses Zeichen auf der rechten Hand und auf der Stirn angebracht werden wird. Ja, aber jetzt muss ich noch etwas erklären. Da haben wir also den Antichristen hier. Und in Vers 1, das Tier aus dem Meer, das ist der kommende Diktator. Aber jetzt muss ich noch etwas erklären. Er wird beschrieben als ein Tier mit 7 Köpfen und 10 Hörnern. Und das entspricht Daniel 7. Daniel hat dort einen Traum von 4 Weltreichen. Und da sieht er zuerst einen Löwen mit Adlersflügeln, dann einen Bären, dann einen Leoparden und schließlich ein Tier mit 10 Hörnern. Und die Auslegung ist so einfach und so klar. Übrigens schon Josephus Flavius, also der Geschichtsschreiber aus dem 1. Jahrhundert, der den Untergang Jerusalems als Augenzeuge beschrieben hat, der erklärt in seinen Büchern die Bedeutung dieser 4 Tiere, 4 Weltreiche. Der Löwe mit Adlersflügeln, das babylonische Weltreich, und danach kam das medopersische Weltreich, wie ein Bär, dann kam das schnelle Reich von Alexander, hätte ich fast Alex gesagt. Alexander, meine Frau sagt immer, du sollst Alexander sagen, nicht Alex. Ja. Alexander der Große und dann das nächste ist das Römische Reich. Also es ist seit 2000 Jahren in der Auslegung bekannt, die Bedeutung dieser Tiere. Das heißt also, das Tier, auch hier mit den 10 Hörnern, das ist das Römische Reich. Aber jetzt müssen wir etwas wissen, und das ist ein Geheimnis. In Offenbarung 17, Vers 8 steht, das Tier, das du sahst, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und ins Verderben gehen. Hier werden drei Phasen unterschieden. Das Tier war, ist nicht und wird wieder kommen. Und so war das mit dem Römischen Reich. Es war in der Geschichte und dann gab es eine Zeit, da gab es gar kein Römisches Reich mehr. Nicht einmal ein Heilig Römisches Reich Deutsche Nation. Und Europa war völlig zersplittert und verfeindet. Und nach dem Zweiten Weltkrieg kam Churchill nach Zürich und hat gesagt, Let Europe arise. Lasst Europa aufstehen. Wir müssen eine Art Vereinigte Staaten von Europa schaffen. Der Weg dahin ist nicht schwer. Es braucht nicht mehr, als dass 300 Millionen Männer und Frauen Recht statt Unrecht tun und Segen statt Fluch ernten. Und dann kam die ganze Entwicklung hin zur EWG und schließlich zur EU. Und Europa rückte zusammen. Einer der großen Europavisionäre des 20. Jahrhunderts, das war Emil Luss, der hat in den 1950er Jahren gesagt, Europa, die europäische Einheit brauchen wir nicht zu schaffen, sondern lediglich wiederherzustellen. Das war klar, die Europavisionäre, die sahen ein römisches Reich, das wieder erstehen muss. Und einer unserer Staatssekretäre der Vergangenheit, er ist vor kurzem gestorben, Dr. Franz Blankart, sagte, im Blick auf das neue Europa, ein heilig römisches Reich, europäische Nation soll gezimmert werden. Die Sicht ist ganz klar. Das römische Reich soll wieder kommen. Und so sind wir heute in dieser Phase, wo das aus dem Abgrund und wörtlich, der Abgrund wird ja, ist ein Wort, das auch für das Totenreich gebraucht wird in der Bibel, Römer 10. Aus der Asche des Zweiten Weltkrieges mit vielleicht 50 Millionen Toten kam das neue Europa hervor. Und nun ist es aber so, in Offenbarung 13, wenn wir jetzt da weiterlesen, wird hier ein Mann beschrieben. Ja, jetzt haben wir doch gelernt aus Daniel 7, dieses Tier ist ein Reich. Wie kann es ein Mann sein? Ganz einfach, das hat uns Louis XIV erklärt. Wir haben gleich in der Schule gelernt, er hat gesagt, L'État, c'est moi. Der Staat bin ich. Also ein Mann kann in seiner Person ein Reich repräsentieren. Und dieser kommende Führer, wie in Daniel 9 genannt wird, der wird dieses neue Europa in seiner Person quasi repräsentieren, vereinigen. Und es ist ja so, wir haben gesehen, das erste Siegel, das zweite, das dritte und in der Offenbarung ist ganz besonders Europa, der Westen, im Blickfeld. Warum? Weil die Offenbarung ganz speziell zeigt, was mit der Christenheit geschieht am Ende der Tage. Die Christenheit, die von dem Evangelium abgefallen ist. Und darum wird Europa ganz besonders um das Gericht kommen. Es geht um die ganze Welt in der Offenbarung. Aber Europa ist ganz im Zentrum. Warum? Weil dieser Kontinent am meisten von der Bibel gehört hat. Und so schmählich und so abscheulich das Wort in unserer Zeit verwirft und mit Füßen tritt. Und darum wird das Gericht eben besonders über Europa kommen. Und Europa steht darum so zentral in der Offenbarung. Und wenn dieser Mann kommt, wird er zuerst die Scherben zusammenlesen. Denn wir haben gesehen, dieses Blutvergießen, das kommen wird. Die Städte brennen schon heute. Aber das ist noch nichts gegen das, was dann kommt, wenn die Siegelgerichte losgehen. Und dieses große Schwert kommt und die Menschen sich gegenseitig abschlachten. Ja, also das ist alles nur Vorgeschmack, was wir jetzt erleben. Oder auch was man erlebt hat in Frankreich, wenn die Banlieue brennt. Es wird zu noch viel mehr Chaos kommen. Und die Bevölkerung wird noch mehr wütend werden und aufstehen. Es ist furchtbar. Ich habe vor kurzem einen Vortrag gehalten für eine Polizeivereinigung in Deutschland und habe als Thema gestellt bekommen, die Polizei im Licht der Bibel. Und nachher gab es dann noch Fragen aus dem Publikum. Und da merkt man richtig heraus, was diese Polizisten heute leiden. Das stellt man sich nicht vor. Das ist so frustrierend. Die sagen, unsere Arbeit, die Leute, die haben überhaupt keine Achtung mehr, nichts. Recht wird mit Füßen getreten. Und so war das mein Wunsch, sie in ihrer Arbeit zu ermutigen, um zu sehen, sie sind Diener Gottes, sagt Römer 13, die für das Recht eintreten. Ja, aber es wird noch viel schlimmer kommen. Und so wird Europa wirklich im Chaos taumeln, auch wirtschaftlich, habe ich gesagt. Bei Aldi dann, 480 Franken, das ist eine ungefähre Umrechnung, ja, ein Kilo Mehl. Und dann wird der starke Mann kommen. Es ist genau das Gleiche wie damals, nach dem Ersten Weltkrieg, Königtum abgeschafft, Weimarer Republik, Demokratie, und dann kam die Weltwirtschaftskrise, und dann kam ein Mann mit einem Oberlippenbart, und er sagt, jeder kriegt ein VW, jeder kriegt Arbeit, und die Massen sind ihm zugeflogen. Nicht alle. Und das muss man immer wieder betonen. Es gab auch ganz viele, die haben das durchschaut, aber die sind in ihrem Christsein treu geblieben. Und der Herr hat sie auch durch diese Zeit hindurch geführt. Ich hatte zum Beispiel einen Bekannten, der war an der Front mit 17 Jahren eingezogen worden, die Schlacht um Stalingrad mitgemacht. Er war bei den Panzertruppen eingeteilt, und der konnte sagen, ich war jeden Tag auf den Knien, habe gebetet, Herr, bewahr du mich, dass ich nie einen Menschen töte. Er sagt, und der Herr hat mich durchgeführt durch den Krieg. Also ihm ist nicht bewusst, dass er je einmal im Kampf einen Menschen getötet hat. Und ich meine, das ist gefährlich, wenn die merken, dass einer daneben schießt. Aber der Herr hat ihn durchgeführt. Ja, so ist das eben wunderbar zu wissen, wie der Herr eben durch schwere Zeiten hindurchführen kann. Und das wird eben so sein, dass dieser starke Mann kommen wird und er wird gewissermaßen alle Probleme lösen. Und wie ist das möglich, dass dieses Europa, das heute so wackelt, und wirklich, Europa ist nicht beeindruckend, ja? Wenn Trump sagte, er wollte gern Amerika again great machen, ja, dann hätte man sich das vorstellen können, ja? Aber bei Europa ist nicht so great. Aber der Schlüssel, warum Europa die größte Macht der Welt werden wird, ist hier in Vers 2 am Schluss geschrieben. Und der Drache gab ihm seine Macht und seinen Thron und große Gewalt. Der Teufel wird ihm seine Autorität geben als Fürst dieser Welt, oder wie er sogar in 2. Korinther 4,4 genannt wird, der Gott dieser Welt. Und darum wird Europa die größte Macht werden. Und es wird ein Machtblock sein, nebst anderen Machtblöcken. Und darum, wenn ich jetzt noch kurz darauf zurückkomme, auf die Seite 2, da haben wir ja nach, wer ist das Tier aus dem Meer, noch die Frage, wer ist der König des Nordens? Und das haben wir ja schon alles durchgearbeitet. Das ist dieses Großsyrien. Von Syrien, Libanon bis Pakistan, Iran, Irak. Und das wird ein Block, ein Machtblock für sich sein. Das ist die islamische Welt. Und interessant ist, dass bei dem König des Nordens die Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und Saudi-Arabien, die sind nicht dabei. Das ist doch interessant. Das sind genau diese Staaten, die heute sich Israel annähern und Frieden wollen. Die gehören nicht zu dem Block des Königs des Nordens. Aber die werden in der Prophetie auch erwähnt. Die arabischen Staaten dort. Nun, wir müssen also unterscheiden den Westen, vielleicht nachher, weil ich muss jetzt ganz schnell zum Schluss kommen, sonst geht der Zeitplan kaputt. Tut mir leid, aber der König des Nordens ist also ein Machtblock, das Tier aus dem Meer ein Machtblock, Israel mit dem Antichristen, eine ganz besondere Position, und es gibt noch mehr. Der König des Südens, Ägypten, wurde auch speziell erwähnt, aber in Offenbarung 16, die Könige von Sonnenaufgang, von jenseits des Euphrats, der die große Grenze war zwischen Fernost und Nahost, die kommen auch. Also, das ist ja klar, das Tier wird nicht eine Welteinheitsregierung haben, wie man immer wieder sagt. In manchen Vorträgen und Büchern wird das so gesagt. Ist falsch. Es gibt mehrere Machtblöcke. Aber das Tier, zusammen mit dem Antichristen, wird der stärkste Machtblock sein. Aber es muss ja so sein, denn in der großen Drangsal, in den letzten 3,5 Jahren, da werden diese Machtblöcke aufeinander knallen. Und darum wird es zu einer solch schrecklichen Dezimierung der Menschheit kommen. Nicht nur der Viertel, von dem wir schon gelesen haben, sondern in einer weiteren Stelle heißt es, ein Drittel wird ausgelöscht. Ja, und da muss man also ein Viertel plus ein Drittel zusammenrechnen und dann kommt man der endgültigen Relation immer näher. Ja, und so werden die aufeinander knallen. Und die Menschheit wird an den Rand der Selbstvernichtung kommen. Und dann wird der Herr Jesus kommen. Und jetzt muss ich noch ganz kurz erklären, das Ende wird sein in Offenbarung 19. Vers 19. Der Jesus kommt auf dem weißen Pferd aus dem Himmel, das haben wir schon gelesen, Vers 11. Jetzt Vers 19. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um den Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß und mit seinem Heer. Und das Tier wurde ergriffen und der falsche Prophet, der mit ihm war, der die Zeichen vor ihm tat, womit er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten. Lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und die übrigen wurden getötet und so weiter. Ja. Es wird so sein, der König des Nordens wird, sobald der Antichrist sich am Beginn der letzten 3,5 Jahren in den Tempel setzen wird, der wieder gebaut wird, der wird ja angestrebt in Israel, der dritte Tempel. Sobald er gebaut sein wird, wird er sich in den Tempel setzen und sagen, ich bin Gott, das Allerheiligste. Und er wird das Götzenbild von dem Tier aufstellen auf dem Tempelplatz. Das wird in Matthäus 24, Vers 15 gesagt. Der Gräuel der Verwüstung. Und dann wird der König des Nordens von Norden her Israel überrennen. Joel 2 sagt, vor dieser Armee wird alles sein wie der Garten Eden, aber wenn die durch sind, alles verbrannt. Israel wird eine Katastrophe erleben. Aber erst dann, wenn die Masse den Antichristen und dieses Götzenbild akzeptieren wird. Und dann muss natürlich das Tier aus dem Meer Israel helfen. Aber ich sage Israel unter dem Antichristen. Und darum werden die Truppen verschieben, wie Offenbarung 16 sagt, nach Harmagedon. Und das ist eine Ebene im Norden von Israel, im Hinterland von Haifa. Dort in dieser riesigen Ebene werden die Truppen aufgestellt werden. Und das geht natürlich ganz ideal, denn der größte Schiffshafen für das Militär in Israel, im Mittelmeer, der ist in Haifa. Also wenn die Schiffe kommen vom Westen, dann kann man in Harmagedon aufmarschieren. Und das ist genügend weit weg von der Front zwischen Tel Aviv und Jerusalem. Da wird der König des Nordens aufgestellt sein. Da haben wir da zwei Fronten. Wir können das alles aufzeichnen. Ich habe das auch gemacht. Und die Verläufe da erkennen. Die müssen also nach Harmagedon kommen, aber dann wird der Herr Jesus kommen. Und wir haben gesehen, das Tier wird persönlich da nach Harmagedon kommen. Und auch der Antichrist wird dort sein persönlich. Lebendig wurden die zwei ergriffen und in den Feuersee geworfen. Ohne Gerichtsverhandlung. Das ist das Ende des Antichristen. Wie wir gelesen haben in 2. Thessalonicher 2, durch den Hauch seines Mundes wird der Herr Jesus ihn vernichten. Und nun möchte ich einfach noch Hausaufgaben geben. Man lese 1. Mose 49, 16 bis 18. Dort sehen wir, dass der Stamm Dan als Richter, gewissermaßen als königlicher Richter in Israel auftreten wird, als böse Schlange. Das ist ein prophetischer Hinweis auf den Antichristen. Dann Jesaja 57, 9. Dort wird auch der Antichrist als König bezeichnet. Und jetzt noch Sacharja 11, 15 bis 17. In Sacharja 11 wird der Herr Jesus als der gute Hirte beschrieben. Und Israel wird seiner überdrüssig, heißt es dort, und sie geben ihn her für 30 Silberlinge. Genau so, wie es geschehen ist. In der Passionswoche. Und dann sagt Gott, anstelle des guten Hirten kommt der törichte Hirt. Und dieser törichte Hirt, dort in Sacharja 11, 15 bis 17, das ist der Antichrist. Dieser böse Hirte, der die Macht übernehmen wird, aber schließlich heißt es, das Schwert über seinen rechten Arm. Und dann heißt es, und über sein rechtes Auge. Das sind zwei Phasen. Der Antichrist wird sich in den Tempel setzen, dann wird der Angriff von Norden kommen und dann wird er fliehen. So wie das schlechte Hirten machen. Wenn die Herde in Gefahr kommt, abhauen. Der wird abhauen zu seinem Freund nach Europa. Aber dann müssen die Truppen zurückkommen. Oder müssen die Truppen kommen nach Armageddon. Und dann kommt er auch zurück. Also da, wo er flieht, gilt das Schwert über seinen rechten Arm. Dort verliert er seine Macht über sein Land. Aber dann kommt er zurück und er wird dann direkt lebendig in den Feuersee geworfen. Das ist, und über sein rechtes Auge. Das ist dann das endgültige Gericht. Ja, wir sind zeitlich am Ende und das Thema wäre natürlich noch viel größer, aber die großen Linien, die waren mir wichtig, dass wir die in dieser Zeit, die uns zur Verfügung stand, durcharbeiten konnten. Und eben nicht einfach, damit man noch viel mehr weiß, sondern das hilft uns, uns in dieser Zeit zurechtzufinden. Zu sehen, jetzt ist noch Gnadenzeit und das wollen wir ausnutzen und den Menschen wirklich den Weg der Rettung erklären, sodass sie es verstehen. Und wir gehen nicht mit gesenktem Haupt, sondern so wie der Herr Jesus in der Endzeitrede in Lukas 21 sagt, wenn all diese Dinge beginnen zu geschehen, hebet eure Häupter auf, denn eure Erlösung naht. Ja, jeden Tag könnte der Herr kommen. Wir warten nicht auf den Antichristen, sondern wir warten auf Christus. Und er könnte jeden Tag kommen, es braucht keine Erfüllung noch, bevor die Entrückung geschehen kann. Und das ist der große Fehler von denen, die sagen, die Gemeinde muss in die große Drangsal. Da kann man wissen, heute sicher nicht. Denn zuerst muss ja der Antichrist kommen. Und dann muss er die Drangsal beginnen. Und dann, ja, und dann geht es noch. Nein, wir sollen und dürfen den Herrn jeden Tag erwarten, weil wir wissen, dass erst, wenn er uns holt, wird der Antichrist kommen können. Aber es hilft auch uns, eine ganz andere Haltung einzunehmen im Leben und eben wirklich mutig und freudig voranzugehen. Und wenn wir freudig sind in unserem Glauben, sind wir auch überzeugend für die Menschen, die keine Hoffnung haben um uns her. Danke.
Sie hörten soeben von Roger Liebi den dritten Teil des Themas »Der Antichrist kommt«.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Liebi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den dritten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Liebi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerliebi.ch. Ich buchstabiere www.rogerliebi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.